Es ist schön, euch zu sehen. Ich habe ja auch in der Woche Menschenkontakt, aber ich hocke auch viel im Büro und es ist schön, einfach da unter Geschwistern und unter Menschen, besonders sonntags zu sein. Es ist schon angeklungen, der heutige Textabschnitt schaut so auf das Ziel. Wir haben es von Aisin auch gehört. Und er setzt den Gedankengang des Paulus im Philipperbrief fort, den Titus vor einigen Wochen uns ausgelegt hatte, vor 2 Wochen. Da war ja das Thema, dass er warnte vor den falschen Missionaren der Zerschneidung. Das war ja dieses Wortspiel, erinnert euch vielleicht. Damit waren Judaisten in der Gemeinde gemeint, die diesen Fehlweg lehrten, über die Anordnung des Gesetzes, die Gerechtigkeit vor Gott erlangen zu können, in einen richtigen Stand vor Gott kommen zu können. Und wie Titus schon sagte, merkt man, das ist für Paulus ein Nulltoleranz-Thema. Hier gibt er keinen Fußbreit Platz oder zurück. Wir hatten in Hannover in der Gemeinde so eine Fußballgruppe mit ein paar Leuten, auch aus anderen Gemeinden. Und da hatte einer halt so ein T-Shirt, erinnere ich mich, No Compromise, keine Kompromisse. Und ihr werdet merken, es gibt hier von Paulus bei diesem Thema, an dieser Stelle, keine Zugeständnisse, sondern er bleibt einfach in seiner Sprache und Argumentation scharf. Aber was wir hier schätzen lernen dürfen, ist das, was wir eigentlich auch aus dem Haushalt kennen. Das, was scharf geschnitten wurde mit einem guten Messer, da ist nachher auch ganz klar, was ist gut, was benutze ich, was gebrauche ich und was kann weg. Ich möchte die Predigt gerne anhand von 5 Gegensatzpaaren aufziehen, die im Text so vorkommen. Und sie stellen eigentlich jeweils gegenüber, was gilt für Gläubige und was gilt für solche falschen Lehrer. Ich möchte, bevor ich starte, gleich am Anfang auf die Frage eingehen, was das Ganze jetzt mit uns zu tun hat. Denn wir haben keine Person in der Gemeinde, die eine Rückkehr zu Beschneidung oder zu Speisevorschriften oder Ähnlichem fordern. Zumindest ist mir das nicht bekannt. Erstens, solche Texte stärken uns darin, zu erkennen, was gut und richtig ist vor Gott. Sie schärfen unsere Unterscheidungsfähigkeit. Und das Zweite, die Gottlosigkeit tritt immer in 2 Varianten auf. Thomas Schirmacher, unser ehemaliger Rektor, sagte immer gerne, der Teufel schießt immer von 2 Seiten, von der weltlichen und von der überfrommen. Die weltliche Seite will offensichtlich nichts mit Gott und seinen Werten zu tun haben. Die überfromme Seite lebt davon, das, was Gott fordert, allein zu schaffen. Sie meint im Verborgenen, Gott dafür letztlich nicht zu brauchen. Da bitte ich zu beachten, hier im Text ist zwar die überfromme Seite angesprochen, das Urteil über beide Varianten ist aber im Grunde genommen das gleiche. Wenn du dich also nicht für besonders religiös hältst, sondern geneigt bist, so zu denken, wie es halt gesellschaftlich üblich ist und einfach das zu machen, was man halt so macht, so lass auch du dich aufrütteln durch diesen Text. Auf der anderen Seite meinen wir nicht zu schnell, die Gefahr auch des religiösen Hochmuts beträfe uns nicht. Klassisches Beispiel, ich kann das Gleichnis lesen vom Pharisäer und Zöllner im Tempel. Der Pharisäer denkt ja aufgrund seiner religiösen Verdienste über dem Zöllner zu stehen, er erhebt sich über ihn. Ja, er dankt Gott sogar nicht, wie dieser zu sein. Wir sehen als Leser, dass er falsch liegt und denken leise in unserem Herzen, Gott sei Dank bin ich nicht so wie der Pharisäer. Damit fängt es an, ne? Dieses Denken. Okay, starten wir mal. Folie 1. Paulus hatte ja im Abschnitt vorher die Freiheit gehabt, sich in einem äußeren Sinne als tadellos zu bezeichnen in Bezug auf das Gesetz. Er bezieht sich auf seine jüdische Abstammung, seine Zugehörigkeit zu dieser strengen Richtung der Pharisäer, auf seinen Eifer, mit dem er unterwegs war. Aber seit er Jesus kennt und durch ihn mit Gott versöhnt ist, erachtet er ja alle Dinge in Bezug auf sein Heil als Dreck von gestern, könnte man vielleicht sagen. Bis zu seiner Bekehrung erkannte er nicht, dass die Gebote Gottes etwas sind, was ihn in die Arme von Christus hätten treiben sollen, der sich an seiner Stelle erfüllte. Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut, wie Paulus in Römer 7 sagt. Es braucht keine Veränderung, kein Update, keine Verbesserung. Aber aufgrund der in uns wohnenden Sünde brauchen wir Veränderung. Und für diese Erneuerung hat das Gesetz nicht die Kraft und ist es auch nicht da. Das geschieht eben nur durch den Glauben an Jesus Christus, durch dieses Wirken des Heiligen Geistes und durch die Gabe eines neuen Herzens. Ich weiß, Vergleiche hinken immer etwas, aber meine Tochter hatte die Tage jetzt in der Schwimmhalle Bronze gemacht und dazu gehört ja, die Baderegeln aufzusagen. Eigentlich hätte sie 10 aufsagen müssen, aber 5 reichten dem Bademeister da. Das hat sie auch locker geschafft. Auf jeden Fall ist es ja so, wenn sie eine der Regeln übertritt und sich damit möglicherweise in Gefahr begibt, werden ihr die Regeln nicht helfen. Die hängen da immer noch an der Schwimmhallenwand und sind gut und richtig und zeigen den Weg, der zum Leben dienlich ist, um das mal so zu sagen, zu einem gesunden Weiterleben. Aber was sie dann braucht, wenn sie übertritt, ist ein Retter, ein Helfer, ist ein, der die Gefahr abwendet. Und das kann nur allein Jesus Christus durch seine Gnade. In einem Kinderlied heißt es: Sünde ist stark, allein besiege ich sie nicht. Ich brauche einen Helfer. Ich bin so froh, dass Jesus für mich starb, für einen Sünder wie mich. Paulus benutzt in unserem Abschnitt als Anspielung auf diese Judaisten den Begriff der Vollkommenen, aber anders. In dem Sinne, dass vollkommen nicht fertig heißt, also die höchste Stufe des Gesetzesgehorsams erreicht zu haben, sondern eher im Sinne von ganz, von reif. Vollkommene sind in dem Sinne Menschen, die eben ganz auf dieses ewige Ziel hinzulaufen, auf die ewige und vollkommene Herrlichkeit. Sie sind Lernende und wissen sich als die, die noch auf dem Weg sind zum Vollkommenen. Nächste Folie. Paulus versteht sich als Christ als Läufer. Ich laufe aber auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch, was vor mir liegt. Ich halte geradewegs auf das Ziel zu. Das ist ein sehr dynamisches Bild, finde ich. Wir merken die Bewegung hier drin. Uns kommen vielleicht die Worte von Jesus in den Sinn, der sagte: Niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Das ist diese Perspektive hier drin. Der Blick nach vorne, der Läufer schaut nach vorne. Der Startblock ist für Paulus klar. Jesus hat mein Leben ergriffen. Ja, er hat mich als Verfolger der Gemeinde im wahrsten Sinne des Wortes niedergeworfen. Er war ja voller Dynamik, aber auf dem falschen Weg, in die falsche Richtung und musste gestoppt werden. Und so ist es eigentlich so, das Leben als Christ, dieses Christwerden beginnt nicht dynamisch, sondern mit einem Zerbruch meines Stolzes und der Bitte um Vergebung und Veränderung. Herr, sei mir Sünder gnädig. Ich werde nicht Christ in voller Fahrt, sondern indem Gott bei mir auf die Bremse tritt. Ich halte plötzlich inne. Ich kehre um und setze mein Vertrauen auf Jesus. Aber wenn diese Kapitulation, dieses Innehalten, dieses Deutlichwerden über meinen Zustand vor Gott geschehen ist, dann wird es dynamisch. Dann gibt er Kraft, Tag für Tag weiterzugehen. Dann erneuert er, verändert er, richtet aus. Auf das Ziel nach vorne hin, dann startet dieser Lauf. Er sagt allerdings auch: Steige ich nicht in diesen Lauf mit ein, droht mir ein ewiges Verderben, wie er es in Vers 19 sagt. Er verschweigt nicht die Lehre der Bibel von diesem doppelten Ausgang der Weltgeschichte und dass jeder vom Ende her sein Leben bedenken soll. Im Psalm 73, da schaut Asaf ja so auf seine Umgebung, auf ungläubige Menschen, die offensichtlich mit Gott und seinen Geboten nichts zu tun haben wollen. Und er ist in der Gefahr, sie zu beneiden und wirklich so am Glauben zu verzweifeln. Er beschreibt sie als gesund, wohlgenährt. Sie haben nicht die Lasten gewöhnlicher Menschen. Alle wollen ihre hochtrabenden Worte hören und sie kommen scheinbar mit diesem Lebensstil durch ohne Konsequenzen. Aber dann kommt ja Vers 16. Da dachte ich nach, um das zu begreifen. Es war eine große Mühe für mich, bis ich in Gottes Heiligtum ging und dort ihr Ende bedachte. Ja, du stellst sie auf rutschigen Grund und stürzt sie in ihr Verderben. Da haben wir wieder diesen Begriff des Verderbens. Er schaut auf das Ende und sieht, ja, sie machen hier ihr Ding und kümmern sich nicht um das, was Gott gut und richtig findet. Aber es ist eine ernste Warnung, das Leben nicht ohne Gott zu leben. Drittens, wie bei einem echten Lauf erwartet auch Christen am Ende einen Siegespreis oder einen Kampfpreis. In allererster Linie ist das Jesus selbst, ihn zu gewinnen, in ungetrübter Gemeinschaft mit ihm zu sein und in der Gegenwart des Vaters leben zu dürfen. Ihn möchte ich erkennen, sagte Paulus in Vers 10. Es wird aber wohl auch eine andere Art von Preis für Gläubige geben, ein Erbe, ein Lohn, der unverdient bereit liegt, in Empfang genommen zu werden. Ich gebe zu, das ist für mich abstrakt, obwohl ich das von Herzen glaube. In der Wuppertaler Studienbibel heißt es, dass es sich um ein Erbe handelt, das uns irdischen Menschen unbekannt ist und nur von unserem Hoffen erfasst werden kann. Religiös motivierte Menschen, wie sie im Brief angesprochen sind, treibt natürlich auch der Wunsch nach Belohnung, nach Anerkennung, nach Ruhm und Ehre. Paulus nennt aber dieses Bauen auf Religiosität oder noch schlimmer, sich gottesfürchtig geben, aber nicht entsprechend leben, ein Rühmen in Schande. Bei diesem Modell geht es eben darum, den Preis in Eigeninitiative zu erreichen. Er hingegen beschreibt den Siegespreis als etwas, zu dem wir von Gott her berufen sind, sprich der seiner Initiative entspringt. Ich bin mir daher sicher, dass es im Himmel nicht vorkommen wird, dass einer dem anderen seinen Lohn nicht gönnt, sondern alle werden ergriffen sein von dieser Gnade Gottes und diesem Erbarmen, was er über mir und meinem Leben ausgeschüttet hat. Ich kann mich erinnern, dass es in meiner Kindheit anders war. Ich habe ja früher einige Jahre im Verein Tischtennis gespielt. Und das ist ja, außer wenn man jetzt doppelt spielt, ein Individualsport. Und das eine Mal war ich Stadtmeister geworden und unser Trainer hat mir so einen kleinen Pokal gegeben. Ich weiß aber noch, dass ich den vor den anderen so halb versteckt habe, weil ich wusste, da gibt es mindestens komische Blicke, wenn nicht sogar blöde Sprüche. Da hat keiner dem anderen irgendwas gegönnt. Da wären keine Gratulationen auf mich zugekommen, sondern das war einfach einerseits toll, aber andererseits ein ganz komisches Gefühl. Das wird es in der Ewigkeit nicht geben. Es ist für mich ein gewaltiges Zeugnis über das Wesen Gottes, dass er über das ohnehin schon gnädige Geschenk seiner Erlösung hinaus noch eine Form von Lohn gibt, ein Erbe gibt. Bei Hiob können wir beispielsweise dieses Prinzip seiner Großzügigkeit sehen. Dem erstattet Gott ja nach seinem Leidensweg nicht nur zu gleichen Teilen, was er verloren hatte, und setzt den quasi wieder auf den Status quo, oft anfangs einmal auf Null, nach dem Motto, das muss reichen. Nein, es heißt, der Herr segnete das Leben, das spätere Leben Hiobs, mehr als sein früheres. Er bekam 14.000 Schafe, 6.000 Kamele, 1.000 Joch Rinder und 1.000 Eselinnen. Er bekam auch 7 Söhne und 3 Töchter und er gab der ersten den Namen Jemina, der zweiten den Namen Kezia und so weiter. Und es wurden im ganzen Land keine so schönen Frauen gefunden wie Hiobs Töchter. Und ihr Vater gab ihnen ein Erbteil unter ihren Brüdern. Hiob aber lebte danach noch 140 Jahre und sah seine Kinder und Kindeskinder bis in das 4. Geschlecht. Und Hiob starb alt und lebenssatt. Der Begriff Happy End trifft es hier wohl ganz gut, finde ich. Es ist herrlich, das so zu lesen. Viertens, Während der ewige Lohn etwas Zukünftiges ist, spricht der Text davon, dass Christen ihr Bürgerrecht im Himmel schon jetzt haben, in der Gegenwart. Diese Botschaft war vor dem Einfluss der genannten Hintergründe natürlich immens wichtig. Da wurde ja nicht an der Deko der Gemeinde rumgehämmert, um das mal so zu sagen, oder kritisiert, sondern am Fundament. An diesem, wie komme ich in eine Beziehung mit Gott, die trägt. Titus hatte ja darüber gesprochen. Und Paulus sagt, Leute, egal was sie lehren, ihr gehört dazu. Die Sache ist durch. Ihr seid eingebürgert, die Unterschrift ist drunter. Jesus hat mit seinem Blut bezahlt. Ihr gehört zur Familie Gottes mit allen Rechten und Pflichten. Euer Zuhause ist im Himmel. Ihr hattet dieses Bürgerrecht nicht von Natur aus, aber Jesus hat es euch erworben. In Epheser 2, Vers 19 heißt es, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Auch hier wieder, so gewaltig das ist, es ist schwer greifbar. Dass ich Deutscher bin und Bürger Bad Oldesloes oder Rheinfels, das ist mir einem natürlich schon irgendwie klar. Ich verständige mich auf Deutsch, ich gehe hier einkaufen, ich laufe hier auf den Straßen herum. Der Text zeigt so, wo mein wirkliches Staatsbürgertum ist, das zeigt sich darin, wohin gehen meine Gedanken, meine Wünsche, meine Sehnsüchte. Was steuert mich? Was will ich am meisten? Was dominiert mich? Bei welchem Thema blühe ich auf? Der Bauch, wie es hier heißt, also meine jeweils aktuellen Bedürfnisse, können mein Gott sein. Also das Höchste. Bodo Pesche sagt ja immer, das Erste bestimmt das Zweite. Also das Erste bestimmt, wie ich zweite, dritte Entscheidungen treffe, vierte. Paulus spricht von einer gewohnheitsmäßigen irdischen Gesinnung. Wir schaffen uns heute etwas Distanz dazu und verniedlichen das Ganze, indem wir zum Beispiel vom Schweinehund sprechen, ne? Vom Inneren, obwohl ich nicht weiß, ob das so ein niedliches Tier ist, aber Tabitha Bühne schreibt in einer Andacht dazu, wer die Auswahl hat, hat die Qual. Bis zu 4 Stunden am Tag sollen wir damit verbringen, Versuchungen zu widerstehen. Sie sagt dann noch, allein 200 davon betreffen unsere Nahrungsaufnahme. Also Entscheidungen zu treffen, ob ich einem nimm das, guck das, kauf das, gönn dir das, zustimme oder nicht oder mich darauf einlasse. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber bist du über diesen Kampf auch schon mal verzweifelt, geistlich gesprochen? Du möchtest beten, du möchtest Bibel lesen, du willst anderen von Jesus erzählen, du willst zum Hauskreis oder zum Gottesdienst, aber es fällt dir schwer. Paulus kannte das. In Römer 7 schreibt er ja so brutal offen, denn das Gute, das ich will, das ich wirklich im Herzen will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Worin liegt unsere Hoffnung? Erstens, sie liegt darin, dass Jesus, unser Retter, kommen wird, um unseren Körper mit großer Kraft völlig umzugestalten und seiner Herrlichkeit gleich zu machen. Vers 21. Wir haben nicht nur eine Perspektive für unsere Seele, sondern für Leib und Seele. Ich muss nicht auf ewig rumlaufen mit meinem lustgesteuerten Wesen. Es gibt Hoffnung. Die Rettung naht. Christen ersehnen nicht die Erlösung vom Leib, also dass ich dieses blöde Ding endlich los bin, was mich Tag für Tag zu allem Möglichen anleitet, um es mal so zu sagen, was ich nicht möchte, sondern die Erlösung des Leibes. Also dass dieser von Grund auf neu gemacht wird. In Römer 8, da ruft Paulus ja so aus, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Und dann sagt er, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und zweitens, worin liegt noch unsere Hoffnung? Der Heilige Geist transformiert schon jetzt unser Denken auf das Himmlische hin, auf das, was Gott gefällt. Er schenkt uns neue Bedürfnisse und ist ein mächtiger Gegner für unsere alte Natur. Er heiligt mich durch das Wort Gottes. Tag für Tag besteht also die Chance, dass meine kurzsichtigen Bedürfnisse nicht die Oberhand gewinnen, sondern sich eben Gott und seinem Reich unterordnen müssen. Ich bitte darum, das nicht falsch zu verstehen. Es geht nicht um ein gesundes Sorgen für die täglichen Belange, sondern darum, was kommt zuerst? All meine aktuellen Begehrlichkeiten und falls noch Zeit ist, auch noch Gott? Oder Gott, dem ich dann auch all mein tägliches Sorgen anvertrauen darf? Wie ist die Reihenfolge hier? Jesus sagt ja diese bekannten Worte: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles, also diese irdischen Belange, zufallen. Fünftens, Paulus schreibt dieses Kapitel nicht trocken, sondern unter Tränen, weil es viele Feinde des Kreuzes gibt, wie er sagt. Es drängt und bewegt ihn, die Gefahren für die Gemeinde benennen zu müssen. Es ist wirklich erstaunlich für mich. Das Hauptproblem ist für ihn nicht, dass er Feinde hat, sondern dass das Kreuz, das Evangelium, Feinde hat. Und man merkt auch, seine höchste Besorgnis ist nicht die eigene Gesundheit, sondern die geistliche Gesundheit der Gemeinden, der Gläubigen, derer, die ihm anvertraut sind. In Apostelgeschichte 20 sagt er, dass der Heilige Geist mir in allen Städten bezeugt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Das ist die Perspektive. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Wow. Diese Gesinnung schenke uns Gott. Und er macht auch deutlich, wir dürfen ihn und andere Christen uns da zum Vorbild nehmen, wie er in Vers 17 schreibt. Mir ist aufgefallen, bei unserem früheren Pastor haben sich diese praktischen Dinge fast am meisten eingeprägt. Also nicht, dass Predigt unwichtig ist, aber das hat sich mir am stärksten eingeprägt, wie er Tische geschleppt hat, wie er mal beim Männerbrunch in die Kollekte was reingeschmissen hat, obwohl er das nicht hätte tun müssen. Er hätte auch sagen können, das ist mein Job. Wie er Leute besucht hat, wie er sich Zeit auf der Straße genommen hat, wie er auf schwierige Personen zugegangen ist. Wie ihm auch aufgefallen ist, zum Beispiel, wenn im Gemeindesaal was unordentlich war, also sprich, das für Gäste nicht attraktiv war. Das hat er gesehen und angesprochen dann. Es geht nicht um äußere Nachahmerei von Dingen, die jetzt bei mir unauthentisch sind, aber ich darf mich durch andere anspornen lassen, in den Dingen zu reifen, die Gott aktuell in mein Leben legt. Es geht nicht um ein Kopieren, sondern um jetzt mal dieses Bild zu gebrauchen, wirklich so dieses Lebensblatt in den Drucker von Gott zu legen und zu sagen, Herr, schreibe du darauf, so wunderbar, wie du das bei Paulus oder bei anderen Christen gemacht hast. Es wird bei mir anders sein, aber schreibe darauf, was du möchtest. Wir haben hier schon das Lied gesungen, in dem es heißt, nimm mein Leben, dir allein soll es ganz gewidmet sein. Nimm dir alle meine Zeit, kein Moment, der dich nicht preist. Meine Hände führe du, dass ich Gutes tue. Jeder Schritt von mir sei gelenkt von dir. So dürfen wir vertrauen, dass sich Gottes Plan durchsetzt, dass er mit uns ans Ziel kommt und wir diesen ewigen Siegespreis in Empfang nehmen dürfen. Amen.